Hallihallo Freunde und herzlich willkommen zu meinem kleinen Podcast Gary to Go. Ich hoffe, wo immer ihr auch gerade seid, ihr sitzt entspannt und habt Zeit und Lust, meinen kleinen Geschichten zu lauschen. Es ist ein ziemlich stürmischer Morgen heute, deswegen hoffe ich, dass der Wind ein bisschen Erbarmen hat oder vielleicht auch mal gleich eine kleine Pause macht, damit ich in Ruhe meinen Podcast für euch aufnehmen kann. Denn ansonsten könnte es sein, dass irgendwelche Fliegengittertüren hier gegen die Fenster knallen. Aber gut, fühlt euch nicht davon gestört, denn ich habe euch ja vorgewarnt. Wir sind heute nicht alleine. Madame Wind hat sich überlegt, ein bisschen Gesellschaft uns zu leisten, ja. Aber es ist ja auch irgendwie dann das richtige Wetter, ne? So ein Össelwetter, um sich irgendwie zurückzulehnen und zurückzusetzen und sich vielleicht mal in meine neue Podcast-Folge reinzuziehen. Deswegen, ich habe jetzt nichts gegen das Wetter, um einmal kurz das Wetter angesprochen zu haben. Worüber ich eigentlich sprechen wollte, waren meine verrückten 30er. Oh ja, die waren verrückt. Die waren quasi mein zweiter Frühling. Und dazu sollte ich vielleicht sagen, es waren jetzt nicht 10 Jahre, also von 30 bis 39, das sind 9 Jahre, die ich wild, verrückt und leidenschaftlich gelebt habe, sondern das war quasi so aufgeteilt, ja. Die erste Hälfte meiner 30er war wirklich verrückt. Wirklich verrückt. Die zweite Hälfte meiner 30er war auch verrückt, nur auf einer anderen Art und Weise. Aber dazu kommen wir später. Denn jetzt war ich 30, ja? Und ich war Single. Nicht, dass ich die ganze Zeit Single war, nein, nein, nein. Ich war eigentlich in einer 10-jährigen Beziehung gewesen. Ziemlich lang. Und ich hatte mir alles ausgemalt, wie ich mit 30 sein würde, aber nicht Single, ja? Aber das war jetzt nun Fakt. Wir hatten festgestellt, dass wir unterschiedliche Wege, Lebenswege und Lebensziele hatten und deswegen hatten wir uns jetzt getrennt. Das Problem war nur, ich hatte bei ihm gewohnt, in seinem Haus bzw. im Haus seiner Mutter. Meine Praxis hatte ich in seinem Haus, im Haus seiner Mutter. Und jetzt wollte ich ja aus seinem Haus, dem Haus seiner Mutter, ausziehen. Ich hatte aber nichts. Ich hatte keine Möbel, ich hatte keine Wohnung. Ich hatte ehrlich gesagt auch gar keine Idee, wie ich Möbel in eine Wohnung kriegen sollte, ohne meinen Ex-Freund um Hilfe zu bitten. Denn ich hatte natürlich einen großen Freundeskreis, hauptsächlich Mädels. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, das ist so eine Sache, die musst du selber machen, die musst du alleine machen. Ich weiß nicht warum, aber instinktiv habe ich niemanden gefragt um Hilfe. Und so ging es los, ne? Mein Abenteuer Wohnung suchen. Und irgendwie war das Schicksal, hat es gut mit mir gemeint, ja. Es war quasi die dritte Wohnung, die es dann am Ende dann auch geworden ist. Aber auch das war ein richtiger Zufall, denn wie das so ist, wenn man eine Wohnung sucht, ne? Ich weiß nicht, ob der eine oder andere das von euch kennt, aber man schaut sich ja immer die Beschreibung an, ja. Früher gab es hauptsächlich nur die Zeitung, wo man nach Wohnungen gesucht hat und nicht das Internet. Und in diesen Zeitungsartikeln hat man entweder einen Dreizeiler, Vierzeiler, Fünfzeiler oder was auch immer gefunden. Man sollte aber wissen, die Leute, die noch nie eine Anzeige in der Zeitung geschaltet haben, jede Zeile mehr kostet ordentlich Schotter. Ja, das heißt, die Leute, die jetzt nicht unbedingt so viel Geld für eine Anzeige ausgeben wollten, haben sich halt eben auf so einen Dreizeiler oder so, ne, haben sie sich beschränkt. Und ich hatte mir natürlich erstmal diese Riesenbeschreibung angeguckt, wo ich dann schnell festgestellt habe, es ist mehr Schein als Sein und hatte dann immer dankend abgelehnt. Und dann kam mir diese Anzeige, flog sie mir quasi in die Hand, ein Dreizeiler. Wohnung, was weiß ich, was stand da, 75 Quadratmeter, so und so viel Geld, frei ab dann und dann. Keine Beschreibung, wie viel Räume, keine Beschreibung, ob Balkon oder Terrasse, nix. Zu welcher Seite, ne, das Haus steht, ne, weil Sonnenuntergang, ich bin ja ein Freund von Sonnenuntergang, das bin ich tatsächlich schon immer gewesen. Und ja, das waren so die Informationen, die ich hatte. Und eigentlich wollte ich da gar nicht anrufen, hab's aber trotzdem getan. Ne? Irgendwas in mir hat gesagt, ruf da an. Und dann habe ich das gemacht, Leute, ne? Ey, yo, das war ein Haus in einer Sackgasse. Ganz, ganz nah an einem Fluss, ja, und an so eine Grünanlage. Also quasi, das war, Das war auch quasi der Standardweg für alle Hundebesitzer, für alle Leute, die joggen wollten, für alle Leute, die eine Fahrradtour machen wollten. Es war einfach grün. Und das Haus war das letzte in der Sackgasse. Das heißt, neben dem Haus auf einer Seite war kein Haus mehr, sondern es war Wiese und grün. Und ich dachte noch, ach, wie schön, ne? Bist du irgendwie mittendrin und trotzdem nur für dich. Das Gefühl vermittelte mir das Haus. Und dann kam schon der Vermieter und ging mit mir zum Anbau. Da dachte ich auch, ach wie, Anbau. Der ganze Anbau ist eine eigene Wohnung. Aha, aha, sehr vorteilhaft, ne? Da hast du ja auch irgendwie das Gefühl, so für dich zu sein, ne? Obwohl du irgendwie an einem anderen Haus mit zwei anderen Mietern angebunden bist, hast du trotzdem das Gefühl, für dich zu sein, denn du wohnst ja im Anbau, ja, im Extrahaus quasi. Und wir gingen dann rein und das Haus war ein Traum. Die Wohnung war ein Traum. Ich werd's nicht vergessen. Die war so süß verwinkelt und die war tatsächlich gemacht für so einen kleinen Hobbit wie mir. Nicht, dass die Räume an und für sich klein waren. Nee, die Haupträume waren alle groß genug. Nur das Schlafzimmer, ja. Da hatte er tatsächlich so, wenn man in den Flur reinkam, musste man so drei Treppen hochgehen und dann nochmal eine Treppe hoch links, um ins Wohnzimmer, Küche und Esszimmer zu kommen. Aber rechts war eine kleine Tür. Und als allerletztes gingen wir durch diese kleine Tür. Und ich so, wo gehen wir denn jetzt hin? Er so, ja, das ist das Schlafzimmer. Ich so, wie, hier ist ein Raum? Er so, ja. Und dann sind wir so Minitreppen, ja. Das waren voll die Minitreppen, vielleicht 12 Stufen, 10 Stufen, auch so eine ganz komische Zahl für Treppenstufen, sind wir hochgegangen und als wir oben ankamen, hatte er sich schon gebückt, aber ich mit meinen 1,56 habe mich aufrecht hingestellt. Und okay, es war nur noch irgendwie gefühlt 5 Zentimeter bis zur Decke, aber ich konnte stehen, ne? Und da war's, ein zuckersüßes kleines Schlafzimmer. Das war so niedlich. Ich habe nur gedacht, wer soll denn hier, welcher normale Mensch, normal gewachsene Mensch soll denn hier schlafen, habe ich mir nur gedacht. Ne? Aber für mich war es perfekt. Und als ich dieses Schlafzimmer gesehen habe, was ja sowieso nur für mich war, ja, da hätte ja auch kein anderer sich wohlgefühlt. Ne? Niemand. Niemand hätte freiwillig in meinem Schlafzimmer schlafen wollen, weil sie immer das Gefühl hätten, sich irgendwie zur Hälfte klein machen zu müssen. Aber ich nicht. Und das war's. Ne? Es war um mich geschehen. Im Wohnzimmer war noch die Krönung gewesen, dass ich noch einen Balkon hatte, und zwar zur Sonnenuntergangsseite. Und mein Blick war auf einer riesengroßen grünen Wildwiese. Wo im Nachhinein, das sollte ich euch vielleicht sagen, ich hatte täglich so ein Hirschaufkommen, ne? Reh- und Hirschaufkommen. Ein paar Hasen haben sich auch blicken lassen, aber eigentlich jeden Abend zur Sonnenuntergangszeit kam in meiner Horde Rehe, ja, zum Grasen. Das war besser als Fernsehen gucken, ne? Im Sonnenuntergangslicht. Es war ein Traum. Und ja, es war um mich geschehen. Ich wollte diese Wohnung haben. Das Problem war ja, ich hatte ja immer noch keine Möbel. Ne? Ich hatte immer noch keine Möbel, aber ich war ja ein schlaues Mädchen. Und die Vormieterin war ein junges Mädel, ne? So vielleicht 10 Jahre jünger als ich. Dementsprechend auch total hip, ja? Und die hatte schon ein gutes Händchen gehabt für Wohnung und Möbelzusammenstellung. Und da habe ich einfach gedacht, ne, ich frage doch einfach mal. Ne, jeder möchte doch irgendwie, wenn er umzieht, neue Möbel haben, wenn er es sich denn leisten kann. Und ich hatte das aufgenommen und wahrgenommen, dass sie das genau so machen wollte. Also dachte ich mir, was will sie denn mit den alten Möbeln machen? Die kann sie doch mir geben. Natürlich nicht geschenkt, in Deutschland gibt es nichts geschenkt und sie war verhandelsstark, um es mal so zu sagen, verhandlungsstark. Ich kam nicht günstig weg, aber ich konnte mir ihr Sofa, konnte ich mir krallen, ja, ihr Bett habe ich mir gekrallt, ich musste mir nur eine neue Matratze holen. Ich hatte mir ihr Esszimmer gekrallt. Beziehungsweise nur den Esszimmerschrank, weil für den Tisch wollte sie echt viel Geld haben, ne? Und da habe ich gedacht, ich so, ne, wer braucht schon einen Esszimmertisch? Ich bin ganz alleine, ich werde im Wohnzimmer essen, ne? Aber ja gut, als da gar kein Tisch stand, war es schon irgendwie traurig. Aber da ich irgendwie immer Glück zur richtigen Zeit hatte, hatte ich zwei Arbeitskollegen, ein lesbisches Paar, was irgendwie Mitleid mit mir hatte und mir ihren alten Tisch einfach vermacht hatten. Ne, die haben gesagt, ey, yo, Gary, du musst den nur abschleifen. Hier sind noch 4 Stühle, die musst du auch abschleifen. Der stand die ganze Zeit im Keller, sieht nicht so gut aus. Aber wenn du da ein bisschen was machst, dann kriegst du das hin. Und das habe ich gemacht. Und schwuppsiwupps hatte ich sogar ein Esszimmer. Kompletto tutti fertig. Die Küche habe ich hier abgekauft. Das Wichtigste, wobei ich im Nachhinein gedacht habe, wozu hatte ich die eigentlich? Ne? Die sah zwar echt schnieke aus, ne? Hatte ganz viel Hightech, aber gut, dazu kommen wir später. Ja, die Küche und ich, wir waren zu meiner Single-Zeit nicht wirklich die besten Freunde. Und die Hightech, die da drin war, die hat sowieso mich total überfordert. Aber gut, ich brauchte ja irgendwie eine Küche, also hatte ich eine. Und damit war die Sache geritzt. Ne? Ich hatte eine Wohnung und ich hatte Möbel. Und jetzt konnte ich ausziehen. Ich konnte Schluss machen und ausziehen. Das war so eine Sache gewesen, die erschien mir unmöglich, als wir damals in einer Beziehung waren. Denn ich hatte nur eine Dreiviertelstelle als Krankenschwester, noch nicht mal. Ja, es waren 120 Stunden. Denn ich hatte ja auch eine Praxis. Und in der restlichen Zeit habe ich in meiner Praxis gearbeitet. Nur das erschien ja jetzt auch als kompliziert, denn ich musste ja aus diesem Haus raus und ich wollte gewiss nicht mit meiner Ex-Schwiegermutter irgendwie dieselben Straßenseite teilen müssen. Denn warum wir uns getrennt haben, war auch ein Grund, sie mit gewesen. Aber dazu kommen wir irgendwann mal, wenn ich über meine 20er erzähle. Ja? Auf jeden Fall wollte ich dieses Haus so schnell nicht betreten, beziehungsweise diese Frau nicht so schnell begegnen müssen wollen. Ja? Wollen müssen. Und deswegen sollen müssen. Ne? Sollen müssen heißt das. Ach, ist ja auch egal. Ne? Ihr versteht schon, was ich meine. Aber auch da hatte ich tatsächlich wieder Glück. Denn meine Chefin von meiner Krankenschwesterstelle hatte einen riesengroßen Raum, also wirklich riesengroßen Raum, noch frei zur Verfügung. Da war nichts drin. Und sie hatte das mitgekriegt, dass ich mich trennen wollte und Probleme hatte, einen Praxisraum zu finden, der irgendwie finanzierbar war. Und dann hat sie mir den gegeben. Für einen guten Preis. Und ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Hätte ich den Raum selber bezahlen müssen, irgendwo anders, ich sage euch, das hätte ich nicht bezahlen können. Der war so groß. Es war ein Riesenraum, bestimmt 30, 40 Quadratmeter, wenn nicht noch mehr, in zwei Hälften aufgeteilt. Also ideal für mich. Ich konnte einen riesengroßen Tisch reinstellen und auf der anderen Seite meine Liege und meine ganzen Praxisutensilien. Und ja, auch da war ich wirklich gesegnet, denn ich hatte nicht nur diesen Praxisraum bekommen, irgendwie durch irgendeinen Zufall hatte ich mit einer entfernten Bekannten geredet, dass ich unbedingt einen Tisch brauche, denn ich hatte mir erst, ich muss zugeben, einen Tisch von, keine Ahnung, irgend so einem günstigen Möbelhaus gekauft, ja, und ich schwöre euch, das sah wirklich lächerlich aus. Ich hatte diesen 40 Quadratmeter Raum und diese Presspappe, ja, als Tisch, weil ich ja kein Geld hatte. Ich hatte doch keine Kohle mehr. Ich hatte doch alles Geld für diese Wohnung ausgegeben und musste jetzt sparen. Und ich dachte mir, ist doch egal, Hauptsache Tisch. Ich bin ja hauptsächlich mit meinen Händen am Arbeiten. Ich brauche ja den Tisch nur, um kurz Hallo zu sagen und ein Aufnahmegespräch zu führen. Aber im Nachhinein und auch in dem Moment, also ich habe den Tisch gekauft und in diesen riesen Raum aufgestellt und dachte nur, oh mein Gott. Wie lächerlich. Wer sollte ich bitte da ernst nehmen? Aber dieser Tisch musste auch gar nicht so lange da drin bleiben, denn wie gesagt, eine entfernte Bekannte hatte das mitgekriegt und sagte, ey, yo, ich habe noch so einen riesen Bonzentisch zu Hause. Willst du den haben? Natürlich nicht geschenkt. Wir haben dann so ein Tauschgeschäft gemacht. Ne? Ich habe den Tisch von ihr bekommen und sie hat bei mir Nachhilfe bekommen für Heilpraktiker. Ja, für ihre Heilpraktika-Ausbildung. Sie wollte nämlich auch den Heilpraktikerschein machen und war aber irgendwie so ziellos. Also sie wusste zwar, was ihr Ziel ist, aber nicht, wie sie dahin kommt, ja, wo sie anfangen soll. Und da ich ja in meiner Heilpraktika-Praxis nicht nur praktizierte, sondern auch so Pflegeschüler und auch Heilpraktika-Anwärter Prüfungsvorbereitung gab, also Nachhilfe, Vorbereitung für ihre Prüfung, dachte ich mir, ja gut, dann bin jetzt nicht gerade günstig, aber wenn du, was weiß ich, 12 Unterrichtseinheiten hast, dann sind wir so ungefähr bei 1.200 Euro. Du willst 1.200 Euro für den Tisch haben? Ich denke, das könnten wir machen, weil 1200 Euro habe ich nicht. Aber überlegt mal, 1200 Euro für einen gebrauchten Tisch. Ihr wollt nicht wissen, wie der aussah. Aber der war perfekt. Er war königlich. Ja, er kam jetzt im Nachhinein, ne, kommt er mir vor wie so eine Tafelrunde, ja, der Ritter aus dem Mittelalter. Der war einfach überdimensional. Es konnten an diesem Tisch locker 4 Leute oder noch mehr 5 Leute Platz nehmen und hatten alle so 1 Meter Armlänge. Obwohl, ist ein Arm 1 Meter? Nee, nicht ganz. Ne? Ist also auf jeden Fall jeweils an beiden Seiten Armlänge Abstand, ja, und mussten sich nicht berühren und hatten trotzdem genug Platz. Und ich saß auf der anderen Seite, ja, an der längsten Ecke und kam mir vor wie so eine kleine Königin, ja. Es war Massivholz, es war Gusseisen, es war mit so Schließfächern, so richtig krassen Schließfächern mit Aktendingern. Also so einen Tisch hätte ich mir in meinem Lebtag, keine Ahnung, ne, hätte ihn mir nie gekauft. Hätte ich nicht diesen Deal raushandeln können mit diesem Unterricht gegen Tisch, ich hätte mir wahrscheinlich diesen Tisch nie gekauft, aber er war wie gemacht für meinen Praxisraum. Und jetzt wirkte ich auch auf einmal viel seriöser und irgendwie schien es so, als hätte mein Schicksal nur auf diesen Tisch gewartet, ja, dass er endlich mal am Start kommt, denn dann fluppte das auch auf einmal. Ne? Nicht, dass es vorher nicht auch schon gefluppt hat in meiner Praxis, aber wie soll ich sagen, die Autorität, ja, den Respekt, den habe ich bekommen, wenn die Kunden als allererstes meinen Praxisraum betraten und diesen Bonzentisch sahen und ich, kleiner Zwerg mit meinen 1,56 hinter dem Tisch, ja. Ich musste ja den Stuhl auch immer so hochstellen, damit ich über die Kante gucken kann. Lustigerweise kamen dann aber meine Füße nicht mehr am Boden an. Ja, das war, ich will gar nicht wissen, wie das aussah. Aber egal, ne? Das hat auf jeden Fall sehr viel Präsenz gezeigt und Vertrauen vermittelt. Und dadurch waren die Patienten auch offen mir gegenüber. Und ich hatte wirklich ein leichtes Spiel, würde ich nicht sagen. Aber es war für mich einfacher, dann einen Zugang zu meinen Kunden zu bekommen, was ja die Grundbasis ist, wenn du mit Therapie Sachen arbeitest, ja, mit Behandlungsmöglichkeiten arbeitest, die jetzt nicht der Humanmedizin entsprechen. Also das lief richtig gut. Und das Krasse war, das sollte ich vielleicht euch auch nochmal erzählen, ja, diese Schülerin, ja, diese Bekannte, mit der ich diesen Deal ausgehandelt hatte, dass ich ihr Nachhilfe gebe und sie dadurch zur Heilpraktikerprüfung gehen kann, diese Dame, die ist auch zur Heilpraktikerprüfung gegangen. Und wisst ihr was? Die hat bestanden. Und ihr müsst wissen, wenn ihr eine Heilpraktikerprüfung macht, müsst ihr immer euren Dozenten angeben. Also entweder eure Schule oder ob ihr in Selbstlernphase gelernt habt oder wie ihr an die Materie drangekommen seid. Ja? Und da ich ja gemeldet war als Heilpraktikerin, hat sie meinen Namen angegeben. Denn sie war nicht in einer Schule gewesen, sie war nur bei mir gewesen, 2 Jahre lang. Und jetzt ist sie zur Prüfung angemeldet gewesen und sie hat mit Bravour bestanden. Und somit hatte ich mir auch den Respekt beim Gesundheitsamt erarbeitet, ja, wo man sich damals beworben hat, um überhaupt zur Heilpraktikerprüfung zugelassen zu werden. Und das war quasi wie ein Ritterschlag für mich. Ne? Denn jetzt wurden auch Schulen auf mich aufmerksam. Und so kam ich tatsächlich über Umwege zu meinem Traumberuf, dem Unterrichten. Und das passierte alles in den ersten 2 Jahren meines 30. Lebensjahr, ja. Es war unfassbar. Ich hatte eine Wohnung, die ich bezahlen konnte. Ich hatte Möbel, die ich selbst organisiert hatte. Ich musste weder aufbauen, noch musste ich schleppen, noch musste ich irgendjemanden um Hilfe fragen, ja. Und ich hatte einen Praxisraum, der echt gut funktionierte. Es blieb mir gar nichts anderes übrig, als einfach mal Urvertrauen in mir selber zu haben, dass das schon alles wird. Und da war ich in meiner Wohnung. Ja? Und natürlich war nicht alles immer super einfach, ne? Denn ich war es ja überhaupt nicht gewohnt, alleine zu sein. Ja? Ich war 10 Jahre lang in einer Beziehung gewesen. Alleine sein war mir fremd. Und das Gewöhnen am Alleinesein war manchmal oder in manchen Dingen wesentlich einfacher, in anderen Dingen wesentlich schwieriger. Denn wenn zum Beispiel Spinnen im Haus waren, dann musste ich natürlich alleine in den Krieg ziehen. Ja? Ich konnte nicht sagen, kannst du mal kommen, rette mich. Ja? Das funktionierte nicht. Und deswegen, das war wirklich, da bin ich, glaube ich, in mir und in meiner Persönlichkeit ganz schön gewachsen, ja, dass ich mich dem gestellt habe. Und so Essen für sich alleine kochen, ja, ist jetzt auch nicht so mein Ding. Das hat mich nicht so angetörnt, ne? Und das Schlimmste war, zum Essen kochen muss der Geschirr dreckig machen. Und ich hatte eine Spülmaschine, nur bis dato hatte ich noch nie eine Spülmaschine gehabt. Ihr wisst ja, ich bin ja jetzt schon ein bisschen älter. Und nicht, dass es keine Spülmaschinen gab vorher, nur im Haus meines Ex-Freundes hatten wir keine Spülmaschine. Und ich habe immer mit der Hand gespült und die Technik war mir eh suspekt, ne? Da waren so viele Knöpfe und Eco und dies und das. Und es gab an und aus, hat irgendwie nicht mehr ausgereicht, ne? Früher musste man ja nur an und aus machen. Das habe ich noch hingekriegt. Aber irgendwelche Programme einstellen, habe ich nur gedacht, also ne, so viel Zeit habe ich nicht, ne? Was soll denn der Schmarrn? Dann putze ich halt den mit der Hand, ne? Spülen wir mit der Hand, hat schon seit 100 Jahren funktioniert. Warum jetzt nicht mehr, ne? Dass ich einfach nur zu doof war, die Spülmaschine zu benutzen bei mir jetzt im Haus, das wollte ich mir natürlich nicht eingestehen, ne? Aber ich hatte natürlich auch irgendwann mal die Lust zum Abwaschen verloren, weil Abwaschen war jetzt auch nicht unbedingt das, was ich toll fand. Also habe ich dann einfach gar kein Geschirr dreckig gemacht, ja? Das wiederum hieß, ich habe sehr oft draußen gegessen, weil ich hatte einfach keine Lust, für mich alleine zu kochen und Geschirr dreckig zu machen, um es dann mit der Hand abzuwaschen, weil ich ja zu doof war, die Spülmaschine zu benutzen. Aber es war, wie es war, ne? Deswegen hatte ich mich im Nachgang echt über diese 2000 Euro, das war wirklich eine Hightech-Küche, die war zwar gebraucht, ne? Die war nicht frisch, die war schon 4 Jahre alt und ich musste immer noch 2000 Euro dafür bezahlen. Dann könnt ihr euch ja vorstellen, wie die Küche, was das für eine Küche war. Sie war zwar klein, aber die war hochwertig. Nur leider waren wir nicht so dicke miteinander, die Küche und ich. Sie war eher Lagerraum, ja, Dekorationslagerraum für meine Zwiebeln. Weil wenn meine Mutter kam, musste ich natürlich so tun, als würde ich die Küche benutzen, ne? Die hat ja damals sich schon gefreut, dass ich endlich meine eigene Küche habe und jetzt endlich doch anfangen müsste zu kochen. So leidenschaftlich. Denn ich habe zwar gekocht, aber nicht leidenschaftlich. Es war eher ein Muss als ein Wollen. Und da musste ich natürlich ein paar Utensilien in meiner Küche haben, denn ich musste es sehr gut verkaufen. Ich war ja nicht doof. Meine Mutter kam nicht oft, denn ich ging meistens immer zu meinen Eltern, jeden Sonntag, ja, bis ich verheiratet war, bis heute eigentlich noch, ne? Wer mich gut kennt, der weiß, sonntags sind meine Kinder immer bei meiner Mutter. Und zwar immer vormittags, damit ich, wenn ich sie um 1 Uhr mittags abhole, ganz nebenbei noch das köstliche Essen von meiner Mutter mit mir reinziehen kann, ne? Mir reinziehen kann. Also ich bin ja ein schlaues Kind und das mache ich tatsächlich schon, seitdem ich ausgezogen bin. Das ist irgendwie, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ein bisschen unangenehm, aber gut, es ist, wie es ist und anscheinend kann ich mir das auch nicht abgewöhnen. Und das habe ich damals schon immer gemacht, ne? Ich bin jeden Sonntag immer zu meiner Mutter gefahren und meinem Vater und dann haben wir immer ordentlich miteinander gegessen. Ich habe es immer da, ne? Ich habe gesagt, ist doch schön, dass ich vorbeikomme und meine Mutter, aha. Denn ich war natürlich, als ich Single war, nicht lange da. Sagen wir mal so 2-3 Stunden. Ich hätte auch 6 Stunden bei meinen Eltern verbringen können. Mein Vater hätte sich bestimmt darüber gefreut, denn er wollte ja immer, dass ich wieder zurück nach Hause komme, ja, egal welchen Alter, so wie Papas nun mal sind. Aber nee, das wollte ich ja nicht. Und deswegen war er schon traurig, dass ich nach 2-3 Stunden ging. Meine Mutter, glaube ich, nicht so traurig. Die war eher realistisch. Und ich war auf jeden Fall satt. Ne, satt und zufrieden, denn Mamas Essen ist immer das Beste und am Ende des Tages bleiben wir ja bis den Rest unseres Lebens auch noch ein Kind. Ja. Und aber wenn meine Mutter und mein Vater denn ab und zu mal kamen, ne, dann musste ich meine Kochskills rausholen und wer mich kennt, weiß, oder wer mir gut zugehört hat, weiß, also zur damaligen Zeit vor allen Dingen waren meine Kochskills auf Aufläufe reduziert. Ja. Aufläufe waren mein Must-Have, mein Must-Do und mein Must-Can, Ja, das war das Einzige, was ich konnte. Und das war auch das Einzige, was einigermaßen nicht schief lief. Also musste ich so ein paar Utensilien dafür immer da haben. Dann sah das auch so aus, als würde ich tatsächlich unter Einsatz meines Lebens mein Bestes geben. Ne? Und mein Vater, der hat sich immer gefreut. Ne? Und oh, hast du toll gemacht und es schmeckt vorzüglich und so. Und meine Mutter hat mich nur angeguckt und meinte so, Der hat mich natürlich durchschaut. Ne? Die hat mich sofort durchschaut, ne? Dass ich irgendwie Maggi Fix Knorr und irgendwelche Sachen einfach reingeschmissen habe, ohne zu wissen, was ich da eigentlich mache. Aber naja, am Ende des Tages war sie glücklich, dass ich überhaupt diese Küche mal benutzt habe. Ja, das waren halt eben so Sachen, damit kam ich nicht, das war so nicht so meins, ne? Essen für mich alleine, kochen für mich alleine, Spinnen wieder in die Freiheit lassen für mich alleine. Aber ich hatte halt zu der Zeit immer Glück. Ich hatte eine Nachbarin, eine russische Nachbarin, die hat in dem Haus gelebt. Ich habe ja in dem Anbau gelebt. Und sie hat in dem Haus oben gelebt. Und das war zufälligerweise auch eine Arbeitskollegin von mir. Und irgendwie hatte die immer Mitleid mit mir. Immer. Und die hat wirklich so 2-3 Mal die Woche hat die echt gutes Essen gekocht, ne? Richtig gutes Essen. Und die war auch alleine und die mochte es nicht alleine zu essen. Und da ich ja wirklich wie so ein Piepmatz gegessen habe, ich esse wirklich nicht viel. Man mag es nicht glauben, ich esse oft. Ich esse oft, aber nicht viel. Ich kann nicht auf einmal so viel essen. Und deswegen, das bisschen, was ich halt eben immer wollte, ne, das hat sie mir gerne gegeben. Da hat sie mal angerufen, ne, die Charlotte, und hat gesagt, Gary, Essen ist fertig, kommst du hoch? Und ich habe dann halt eben immer, was weiß ich, den Nachtisch mitgebracht, natürlich gekauft. Ne? Wollen wir ehrlich sein, ne? Den Nachtisch mitgebracht. Und sie hat dann immer gekocht und somit habe ich auf jeden Fall sicher 3-mal die Woche warm gegessen. Und zwar gute russische Küche. Ja, ein Hoch auf die russische Küche und auf meine russischen Kollegen, denn die haben, oh Gott, ich glaube, ich wäre wirklich abgemagert oder total schlecht ernährt gewesen, wenn ich sie nicht gehabt hätte, ja. Ach, ganz viel Liebe geht raus, Charlotte, falls du das jemals hören solltest. Ja, und meine Freunde, ja, die waren auch cool. Die wussten das auch, ne? Also ich hatte unterschiedliche Freundeskreise und da waren wirklich der eine oder andere bei gewesen, der gerne gekocht hat. Und der wusste um mein Leid und ich war immer wieder gerne zumindest eingeladen. Ich weiß nicht, ob sie sich gezwungen gefühlt haben oder ob sie einfach eine gute Tat machen wollten. Aber am Ende des Tages haben sie mich eingeladen. Und so habe ich auch immer alle 2 Wochen mal hier gegessen, da gegessen. Aber ich fand das auch nicht schlimm. Ich war ja dafür ein netter Mensch. Ne? Wenn sie sich verrenkt haben, dann durften sie sich jederzeit bei mir melden. Ich habe sie wieder fit gerenkt. Ne? Wenn sie hier ein Aua hatten oder da eine Frage hatten, dann war ich ja auch immer erreichbar für die zu jeder Tageszeit und Jahreszeit. Das war so ein Geben und ein Nehmen. Aber es war cool. Und ich war, ich habe zwar ein bisschen gebraucht, aber irgendwann hatte ich auch da meinen Alltag und meine Routine und freute mich jedes Mal aufs Neue in diese wunderbare Wohnung reinzukommen. Ne? In dieser Wohnung weine ich tatsächlich jetzt noch nach. Ich weine dieser Wohnung jetzt noch nach, weil sie war einfach ein Traum. Und tatsächlich mein Mann, der sie irgendwann auch kennenlernen durfte, es dauerte noch sehr lange, aber irgendwann durfte er sie diese Wohnung auch kennenlernen, der hatte sich auch total verliebt da drin, ja. Aber gut, ich war immer noch Single. Und wie das so ist, wenn man Single ist, ne? Ich habe euch ja ganz zu Anfang gesagt, ich habe niemanden gefragt um Hilfe. Ne? Ich weiß bis heute nicht warum, aber ich habe niemanden gefragt, um mir zu helfen. Ich habe keinen meiner Freunde einintegriert. Sie wussten zwar, dass es nicht gut läuft, ja. Und wie es so ist, ne? Man sagt ja öfters, ich gehe, ich gehe, ich gehe, ich gehe, ich gehe. Und dann geht man doch nicht. Ne? Aber jetzt bin ich gegangen. Und in dem Moment des Aktes, ja, des Weges zu mir selbst, da habe ich tatsächlich niemanden gefragt. Aber als ich dann in meiner Wohnung war und ich mich wieder mit meinen Freundinnen hier und da traf, merkte ich erstmal, Mensch, nicht nur ich habe mich getrennt, sondern die eine oder andere in meinem Freundeskreis auch. Ja, ist so irgendwie wie so ein Domino-Effekt. Ja? Wenn sich eine trennt, dann hat man irgendwie das Gefühl, alle um sich herum trennen sich. Ja, und man ist ja gar nicht so allein mit seinen Gedanken oder mit seinen, was weiß ich, Mindset, den man gerade versucht neu zu ordnen, ja. Man ist gar nicht allein und diese Probleme haben irgendwie alle, nur man spricht ja jetzt auch nicht ständig darüber, dass es nicht gut läuft, ne. Sonst würde man ja selber irgendwie schlechte Laune haben oder sowas. Oder man müsste sich eingestehen, dass es ja, dass man dann, wenn man realisiert hat, dass es nicht gut läuft, dass man auch handeln muss. Denn sonst wird sich an der Situation nichts ändern. Und somit waren, ich glaube, es waren 3 Mädels noch, die sich auch irgendwie peu à peu getrennt hatten. Und wir waren 4 Single-Mädels. Das war praktisch, ne? Wir hatten dieselben Probleme, wir hatten dieselben Sorgen, wir hatten dieselben Wünsche, ja, und wir hatten denselben Alltag. Und somit fühlte sich das alles niemals, nicht zu einem Moment wie Versagen an, ne? Wobei meine Familie das wahrscheinlich schon irgendwie so wie ein Versagen gesehen hat, denn meine indische Familie in Indien, die war natürlich geschockt, ne? Wie kann 30? Single? Nee, ich dachte, eine Hochzeit steht an. Kinder, wann wollt ihr das machen? Die waren geschockt. Wie kann man sich mit 30, man trennt sich mit 20, wenn man sich schon mit irgendwen trennen muss, oder mit 25, aber doch nicht mit 30. Da ist doch eigentlich alles unter Dach und Fach. Dass ich irgendwie den Schritt gewagt hatte, einfach alleine für mich zu sein und mich selbst erstmal zu finden und zu checken, was ich überhaupt will oder nicht will, das haben die nicht verstanden, ne? Das haben die nicht verstanden und meine Eltern, obwohl sie gemerkt haben, dass ich auch nicht so glücklich in der Beziehung war, glücklich in dem Sinne, meine Eltern haben sich immer gewünscht, dass ihre Tochter heiratet und Kinder kriegt. Jetzt war ich 10 Jahre in einer Beziehung und ich bin so groß geworden, ne? Heiraten, Kinder kriegen. Meine Eltern haben mich immer getriggert. Ich dachte, ich muss das machen und ich muss das vor meinem 30. Lebensjahr machen, vor allen Dingen, wenn ich so lange schon in einer Beziehung bin. Und ich wusste, sie werden am Boden zerstört sein, wenn ich mich jetzt trenne. Weil obwohl sie wussten, dass nicht alles rosig lief, dachten sie, ich werde jetzt heiraten und Kinder kriegen. Denn das waren indische Eltern. Und wenn ich jetzt mit 30 Single bin, dann bin ich quasi unverheiratbar. Enkelkinder ade, ja. Ich merkte all diese Gedanken in ihren Gesichtern, als ich ihnen damals sagte, ich habe mich tatsächlich getrennt. Und trotzdem habe ich das gemacht, wohl wissend, dass meine Familie als allererstes erstmal darüber wahrscheinlich geschockt und enttäuscht sein wird. Und ich habe es nicht bereut. Ich habe es nicht bereut. Ich musste viel Gegenwind einkassieren, viel Kopfschütteln einkassieren, selbst von Freunden, von entfernten Freunden, die das alles nicht verstanden haben. Aber es war die richtige Entscheidung. Und es war auch die richtige Entscheidung, das alles alleine zu machen. Vielleicht um mir selbst zu beweisen, dass ich es kann, ja, oder selbst zu beweisen, dass ich niemanden Rechenschaft schuldig bin, sondern nur mir selbst. Eigentlich wollte ich noch viel mehr erzählen, denn es gab ja erstmal die Phase der Selbstfindung, ja. Also man hat sich getrennt, man hat alles neu aufgebaut und dann musste man sich selbst finden. Man musste sein Talent, seine Stärken erkennen, ja, sein Vertrauen in sich selbst wiederfinden. Und das habe ich auch. Aber nach dieser Phase, ja, kam, als ich an der Spitze des Zenit war, ja, also als ich mich total gefunden habe und total in mir war, kam dann die Phase des Feierns. Und die kam eigentlich relativ schnell, wenn ich ehrlich sein soll. Aber es war eine andere Art von Feiern. Und darüber, ich weiß nicht, ob das eine ganze Podcast-Folge wird, aber ich befürchte, dass wenn ich jetzt weiterrede, irgendwas passieren wird, was mein Podcast total crasht. Ja? Und wenn es mein Ehemann ist, der hier gleich reinplatzt oder irgendwer anders oder Madame Wind mal wieder meint, sie müsste hier rumpoltern. Deswegen glaube ich, diese Feierphase, über die mache ich vielleicht das nächste Mal einen Podcast, denn irgendwie war alleine der Umzug viele, viele Wörter wert, ja. Oh Gott, jetzt habe ich schon wieder Wortfindungsstörung, ja. Ihr wisst schon, was ich meine. Auf jeden Fall, wisst ihr das? Ich hoffe es, ja. Ich musste das jetzt mal ausschmücken, ja, weil es war wirklich ein Akt. Dieser Akt des Ausziehens und dieses Organisieren und dieser Glaube, dass man es irgendwie doch hinkriegt, wobei der Alltag 10 Jahre lang immer mit jemand anderes zusammen war, ja. Ohne irgendwie andere Leute mit ins Boot zu holen, das war mir anscheinend ein Anliegen, mit euch zu teilen. Und zwar Stück für Stück. Und deswegen nehmen wir die Feierphase vielleicht das nächste Mal. Ja, nehmen wir nächstes Mal, wie nennt man das? Gehen wir das nächste Mal an. Oh Gott, ey, ich sollte wirklich aufhören, ne? Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich sage. Aber das kennt ihr ja schon von mir, ja? Dieses Hin und Her. Und bevor es jetzt ausartet, würde ich einfach nur sagen, Bleib lieb zueinander und bis zum nächsten Mal. Baba.